dass die Lieder zu einem großen Teil davon handeln, wie Gott uns beeinflusst, um aus uns das zu machen, was er vorhat, aus uns zu machen. Und es ist mein Gebet, dass Gott diesen Text aus Epheser durch die Predigt euch ein Stück näher bringt, wie er euch beeinflusst und was von euch erwartet wird, wie ihr handeln sollt in konkreten Situationen. Wir saßen gestern Abend zu Tisch und es gab, wie das häufiger zwischen Kindern der Fall ist, so ein bisschen, naja, Reibereien, und da war der eine mit dem anderen unzufrieden, weil der andere da einen bisschen schwierigen Charakter hatte, so glaubte man. Und dann habe ich doch glatt gesagt, also in diesem Fall, ich habe gefragt, ich darf es erzählen. Lavinia hatte etwas gegen Ariane, weil Arianes Art irgendwie ihr nicht passte. Dann habe ich gesagt zu dieser Situation, darüber wird es morgen in der Predigt gehen. Ja, siehst du, sagt Lavinia, na, setz dich bitte nicht an die Heizung und schlaf nicht, sondern pass auf. Ich habe gesagt, es geht um das den anderen ertragen. Oh, da bin ich ja gemeint. Ich wünsche, ihr würdet alle so schnell einlenken können und sagen, ich bin heute gemeint. Und dass ihr nicht für den anderen hört und euch innerlich schon wünscht, dass endlich mal meine Frau oder mein Mann, die ich ja schon wirklich genug ertragen muss, und meine Kinder, die ich ja auch schon eine Menge ertragen muss, dass die endlich einmal gut zuhören. Denn heute geht es nicht darum, wie sich die anderen verhalten sollen, sondern wie du dich mit dieser Sache verhalten sollst. Also es geht nicht um den anderen, dass der endlich seine schwierigen Eigenschaften ablegt. Das ist ein Thema, das ist wichtig, das kommt später. Es geht heute um dich, dass du mit all den schwierigen Eigenschaften des anderen geduldig in Liebe umgehst. Als erstes will ich einmal die Frage stellen, was sollen wir tun? Und als zweites, das ist so der einer der Hauptpunkte, das Leben, Entschuldigung, wie es, jetzt habe ich mir das hier einmal falsch aufgeschrieben. Also das Leben mit Langmut und dann das einander ertragen in Liebe. Nun, wir Christen haben so die Gewohnheit, in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich stark, wir haben so den Drang zu wissen, was sollen wir überhaupt tun? Ja, wir haben ja immer so die Vorstellung, Christen tun immer irgendetwas, sie sind ganz lieb und so weiter und so fort. Was sollen wir tun? Die einen tun das, die anderen tun das. Und wenn wir jetzt diesen Abschnitt einmal heute uns anlesen, so sagt er uns ziemlich klar eine übergeordnete Sache, wie wir das Christenleben zu leben haben. Ich lese nochmals Epheser 4, Kapitel 1 bis 3, wie auch schon beim letzten Mal. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung, von der Paulus jetzt 3 Kapitel lang geschrieben hat, dass ihr dieser Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir sehen hier in diesem Abschnitt diese übergeordnete Aufforderung, wandle würdig der Berufung. Und dann kommen mehrere Substantive, also mehrere Worte, von denen Paulus sagt, so sieht die Berufung, ein würdiger Wandel aus. Also wenn du würdig wandelst, dann mit Demut. Dein ganzes Tun, dein ganzes, die Art und Weise soll Demut sein. Ich hatte letztens mal gesagt, so wie das Betriebsprogramm auf einem Computer, das da sein muss, wie zum Beispiel Windows, damit all die anderen Programme darauf funktionieren oder Android auf den vielen Handys, damit all die anderen Apps und Programme darauf funktionieren. Das ist unser Betriebsprogramm, das ist unsere Grundlage des Handelns, Demut. und Sanftmut, die sehr nah an der Demut ist. Wir sollen mit Langmut einander begegnen. Das sind so die untergeordneten Aufforderungen, die Gott gibt. Wie sieht ein solcher Wandel in Demut aus? Nun, wir können ihn machen, indem wir demütig leben. Also ein würdiger Wandel aus, indem wir demütig leben, indem wir sanftmütig leben, indem wir, und das ist heute unser Thema, langmütig leben und indem wir, und das ist der zweite Punkt heute, einander in Liebe ertragen. Demut, so hatte ich letztens gesagt, ist eine Grundhaltung, die unsere Stellung, also unsere persönliche Bedeutung in Bezug auf Gott, richtig stellt. Und wir merken immer mehr, je mehr wir Gott kennenlernen, meine ich, Gott ist heilig und gerecht, wir sind ganz weit unten. Und so stellt die Demut uns ganz tief nach unten, dort, wo Gott uns sieht, da, wo wir tatsächlich der Wahrheit hingehören. Und Sanftmut ist eher ein Grundverhalten, das unsere Handlung anderen Menschen gegenüber färbt. Ja, es ist etwas Warmes, etwas Sanftes, etwas Mitfühlendes in der Sanftmut drin. Nun, dann lasst uns doch mal heute zur Langmut gehen und auch klären, was Langmut ist. Dass Langmut irgendwie mit Geduld zusammenhängt, das wird uns, glaube ich, allen irgendwo so im Sprachgefühl drin sein. Aber trotzdem sagt keiner seinen Kindern, jetzt habt mal Geduld. Keiner von euch sagt seinen Kindern, jetzt sei mal langmütig, oder? Sagen wir nicht. Also müssen wir klären, was ist Langmut denn? Nun, Langmut, so sagt das der Duden, auch bei der Google-Suche würde man als erstes darauf treffen. Sanftmut ist durch ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen oder Abwarten gekennzeichnetes Verhalten. Langmut ist also ein Verhalten, es ist nicht nur einfach eine Eigenschaft, es kennzeichnet eine Verhaltensweise, die durch ruhiges, beherrschtes und nachsichtiges Ertragen oder Abwarten gekennzeichnet ist. Griechisch heißt das Makrothymia, falls jemand Griechisch lernen möchte. Andere Worte im Deutschen mit ähnlichen oder verwandten Bedeutungen sind Ausdauer, Beharrlichkeit, Beherrschung. Es gibt auch ein anderes Wort, das in der Bibel mit für Geduld steht, also diese Wortgruppe Geduld, Hypomone heißt das. Das beschreibt ja ein standhaftiges Ausdauer in Erwartung eines Ereignisses oder in einer Situation. Es wird in der Bibel auch entsprechend mehr als standhaftes Ausharren übersetzt. Wir reden heute aber nicht von etwas, wo wir in einer Situation geduldig oder langmütig und standhaft sein sollen, sondern in einer Beziehung. Denn dieses Wort, das hier gebraucht wird für Langmut, was man ja auch Geduld sagen könnte, bezeichnet eher unser Verhalten mit Menschen, nicht mit einer Situation, in der wir uns befinden. Wie zum Beispiel eine Erkrankung, schwere Schicksalsschläge oder Verfolgung. Nun, die Worte werden durchaus ein bisschen ausgetauscht. Langmut ist also nicht einfach nur eine Geduld, die dir verhilft, gut zu puzzeln oder zu fischen oder ruhig auf den Bus zu warten. Langmut kann lange eine schwierige Situation, die durch einen unangenehmen Menschen verursacht wird, ertragen, ohne zu rebellieren. Langmut kann lange zuwarten und hoffen, bevor dann vielleicht doch irgendwann die verdiente Strafe gegeben werden muss. Und in der Tat, Langmut gehört nicht nur zu den Eigenschaften Gottes oder zur Frucht des Geistes. Langmut ist die Eigenschaft Gottes, die ihn oft zurückhält, eine Strafe zu geben, die die Menschen verdient haben. Er gab Noah eine Arche zu bauen. Nun sagen wir, okay, die haben damals ein bisschen langsam gebaut. Ein paar Leute, keine Technik, also braucht ihr 100 Jahre zum Bauen. Die Interpretation der neutestamentlichen Apostel heißt, Petrus hat das so geschrieben in 3,20, dass die Langmut Gottes wartete während des Baus der Arche. Da hat Gott doch glatt schon von vornherein 100 Jahre zusätzliche Langmut gezeigt, als beschlossen war, die Welt muss gerichtet werden. Und Petrus sagt in seinem zweiten Brief, dann 3, Vers 15, dass es die gleiche Langmut Gottes ist, die das Kommen Jesu hinauszögert, weil wir ja nicht wollen, dass irgendeiner verloren geht. Und es ist diese Langmut Gottes, die die Gefäße des Zornes trägt. Römer 9, 22. Es ist diese Langmut Gottes, die uns zur Buße leitet. Und an Timotheus schreibt Paulus, dass Gott ihm, bis Paulus endlich einmal sich bekehrt hat, alle Langmut erwiesen hat. Also Paulus war der Auffassung, Gott musste seine gesamte Langmut, die er im ganzen Universum hatte, zusammenraffen, um mit diesem Paulus es aushalten zu können. Und er hat nicht gesagt, dass es nur bei ihm so ist. Vielleicht hat er das aber auch geschrieben, damit wir uns ein Bild dessen machen müssen, so wie wir es heute auch schon gehört haben, dass Gott sagt, ich kann mit dir, mit meinem auserwählten Volk, kann ich nicht zusammen sein. Ich würde sie alle vernichten. Ja, das ist Gottes Langmut, die all diese Dinge nicht tut, die er tun müsste uns gegenüber. Und nun fordert Gott von uns, langmütig zu sein. Und das ist nicht verwunderlich, denn wenn wir Gott ehren wollen mit unserem Tun, wenn wir also sagen, Gott hat uns berufen zu so einem großen Werk, mit einem so heiligen, wunderbaren Ruf, dann muss unser Verhalten entsprechend würdig sein. Und wenn wir dann merken, dass wir genau die Eigenschaften haben sollen, die Gott selber hat, Demut und Sanftmut, von denen sagt Jesus, lernt von mir, ich bin es. Langmut sehen wir bei Gott, er ist es. Und in Liebe ertragen, nun, vielleicht habt ihr ja nicht das Gefühl, dass Gott euch in Liebe ertragen müsste, denn immerhin sind wir doch ganz gut hier in Stände, oder? Israel musste ja ziemlich ertragen. Und er hat es mit viel Liebe getan. Und auch wenn mein Gefühl mir manchmal was anderes sagt, mein Verstand sagt mir, dass ich denke nicht wirklich besser als Israel bin. Ob ihr es seid, das überlasse ich euch zu beurteilen. Jetzt wird es langsam interessant, wie wird eigentlich Langmut gelebt? Die zweite wichtige Frage in diesem Punkt, Langmut. Wie muss man heutzutage in Deutschland leben, um langmütig zu sein? Damals schrieb Paulus an die Epheser. Das ist ja eine Sache so, ne? Wenn er das ihnen schreibt und der andere soll langmütig sein, dann haben wir besser eine Vorstellung, was er tun sollte, uns gegenüber zumindest. Aber wenn es heißt, jetzt musst du das tun, und ich denke nicht, dass ich jetzt erklären muss, warum die Aufforderung des Paulus damals an Epheser für uns heute genauso eine Aufforderung ist, der wir nicht geringer nachkommen müssen. Wir müssen hier an dieser Stelle diese Aufforderung nicht interpretieren und dann fragen, was bedeutet sie und wie könnten wir es in unsere heutige Zeit hinein interpretieren. Langmut ist Langmut und sie muss heute genauso noch in der Beziehung zwischen Menschen gelebt werden wie damals. Nun, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die Langmut so wunderbar verdeutlicht, dass sie uns helfen kann, in unserem Alltag Langmut zu leben. Nicht, dass sie alles erklärt über Langmut, aber einfach ein Beispiel, eine Geschichte. David Livingston war eine lange Zeit in Afrika verschollen, in Anführungsstrichen. Das heißt, man hat jahrelang nicht mehr von ihm gehört und nicht wirklich gewusst, wo er war. Und ein Reporter, H.M. Stanley, hieß er, ist dann 1871 nach Afrika gegangen, um David Livingston zu finden und über ihn zu berichten. Und nun verbrachte er mehrere Monate in Livingstons Missionsteam, in denen er den Mann Livingston und seine und sein Team sehr sorgfältig beobachtete, wie so ein Reporter es denn nun mal macht, um über ihn zu schreiben. Livingston sprach zu Stanley nie über geistliche Dinge. Aber Livingston lebte sein liebendes und geduldiges Mitgefühl für die Afrikaner, war jenseits von dem, was Stanley sich vorstellen konnte. Er konnte nicht verstehen, wie dieser Missionar eine solche Liebe und Geduld zu diesen rückständischen, heidnischen Menschen haben konnte. Wie er sich so buchstäblich hingab in unermüdlichem Dienst für die, bei denen er keinen Grund hatte, sie zu lieben. Bis auf diesen einen, es um Jesu Willen zu tun. Stanley schrieb in sein Tagebuch: Als ich diese unermüdliche Geduld sah, den unermüdlichen Eifer und die erleuchteten Söhne Afrikas, wurde ich Christ an seiner Seite. Obwohl er zu mir niemals ein Wort davon geredet hätte. War der Wandel von Livingston einer, der seiner Berufung würdig war? Wir würden sagen, ja, ganz bestimmt war er es. Sagt mal, wozu seid ihr denn berufen? Und ist das Leben, wie ihr es lebt, eurer Berufung würdig? Gerade wenn ihr mal die Geduld, die Langmut, die Liebe betrachtet. Ihr habt sicherlich schon oft gehört, dass man ja nicht unbedingt mit Worten Menschen gewinnt, sondern dass wir auch mit unserem Tun so leben sollen, dass wir Menschen für Christus gewinnen. Also ich finde es ja mit Worten manchmal leichter. Denkt ihr, so wie ihr lebt, dass euer Leben tatsächlich dazu führen wird, dass Menschen euch beobachten und sagen, ich will auch Christ werden? Denn das heißt es ja, wenn man ohne Worte missioniert, wozu wir durchaus berufen sind, auch so zu leben. Und ich habe schon gesagt, es geht um schwierige Charakter. Jeder von euch kennt Menschen mit einem schwierigen Charakter. Ihr könnt mir glauben, jeder, der dich kennt, kennt auch einen mit schwierigem Charakter. Ja? Lass uns nicht zu sehr auf den anderen schauen, sondern heute tatsächlich auf uns anschauen. Wir haben auch schwierige Charaktere. So, nun sind aber Menschen mit schwierigem Charakter neben dir. Nun fordert Gott dich auf, genau diese schwierigen Charakterzüge des anderen geduldig, ruhig und nachsichtig zu ertragen. Das ist ein Verhalten, das der Berufung von Christus wirklich würdig ist. Das bedeutet aber nicht einfach, dass ihr versucht, solche Situationen zu meiden. Menschen mit schwierigem Charakter, damit ich bloß nicht ungeduldig werde, meide ich diese Verbindungen mit den Menschen. Und das bedeutet auch nicht, das wäre ja nicht wirklich ertragen, das bedeutet auch nicht, dass ein schwieriges Aushalten mit diesen Menschen, dass ein schweigendes Aushalten es mit diesen Menschen Langmut ist. Langmut ist mehr als nur schweigend auszuhalten, es mit dem oder den anderen irgendwie hinzukriegen. Damit würden wir vielleicht Streit vermeiden, aber für ein würdevolles Verhalten reicht das nicht aus. Bedenkt, zu einem langmütigen Verhalten gehört ein ruhiges, beherrschtes und nachsichtiges Ertragen. Doch die vielleicht schwierigste Frage lautet: Wie werden wir langmütig? Und ich möchte euch ein paar Prinzipien an die Hand geben, die euch dabei helfen können, langmütig zu werden. Es ist oft so, In unserem christlichen Leben, wir können schnell mal sagen, okay, wir müssen das tun, wir müssen so sein. Wir können in einem Wörterbuch nachschlagen und wir können dann sagen, gut, das ist Langmut, also muss ich so sein. Das ist Liebe, also muss ich so sein. Das ist Demut, also muss ich so sein. Aber wie kommst du dahin? Vielleicht hast du jetzt schon gemerkt, gut, Andreas, ich weiß, was Langmut ist, ich habe es jetzt verstanden. Aber wie schaffe ich es, wirklich langmütig zu leben? Nun, erst einmal ist Langmut ja nicht etwas, wo du aktiv sagst, jetzt, heute, gerade in dieser Zeit werde ich langmütig sein. Du kannst sagen, ich werde morgen um 15 Uhr jemandem Liebe erweisen, aber du kannst nicht sagen, ich werde morgen um 15 Uhr langmütig sein, weil das etwas ist, was von dir in den unterschiedlichsten Zeiten und Situationen des Lebens gefordert wird, so wie es gerade kommt im echten Leben. So, und dann gibt es jetzt mehrere Prinzipien, die ich hier vorstellen möchte, und sie kann man auf zwei Grundarten reduzieren, so auf zwei Grundsachen. Und ich möchte, dass ihr die behaltet. Ihr könnt es euch gerne aufschreiben, aber das muss man auch ohne Aufschreiben behalten können. Erstens, Glauben und zweitens, Denken. Ich möchte euch zeigen, warum gerade diese beiden so wertvoll sind, um Langmut zu lernen. Nicht nur Langmut, sie gelten für viele andere Eigenschaften, wie wir sie lernen können. Aber in diesem Fall finde ich gerade zwei, Glauben und Denken. Passt auf. Wir haben einige Lieder gesungen, die davon sprachen, dass Gott alles in seiner Hand hat und so tut, wie er will, und dass er uns formt mit den Situationen, in die er uns hineinbringt. Unterschiedlichste Art, wie Dichter es ausdrücken, mit unterschiedlichsten Umständen, in denen es geschrieben wurde. Das eine Lied hat er, wir haben es gehört, in sehr schwierigen Gesundheitszuständen und dadurch Prüfungen geschrieben und so weiter. Römer 8, 28 sagt uns, dass alles zum Guten mitwirkt für die, die ihn lieben. Also wenn du wirklich glaubst, dass jede dieser schwierigen Eigenschaften eines Menschen, mit dem du zusammenlebst, und hier geht es doch um das Zusammenleben in der Gemeinde, ja, in der Gemeinde, unter Christen, in der Familie. All diese schwierigen Umstände, die durch schwierige Charaktereigenschaften des anderen kommen, benutzt Gott, um dich zu formen. Wenn du glaubst, wenn du wirklich glaubst, dass Gott all das, was dir im Leben begegnet, gewollt hat und dazu gebraucht, um dich zu formen, wird dir dieser Glaube helfen, auch langmütig zu sein, wenn du das glaubst. Wenn du nicht glaubst, dann kann ich dir nur empfehlen, bitte Gott, dass er deinem Unglauben hilft. Glaube, dass Gott alle Dinge wirklich für dich zum Guten wendet und dass, hier setzt der zweite Punkt des Glaubens an, dass er all diese Situationen gebraucht, um dich in das Bild seines Sohnes zu formen. In Epheser 1, Vers 5 können wir lesen, wir haben es betrachtet, da heißt es, dass Gott uns zur Sohnschaft auserwählt hat. Auserwählt zur Sohnschaft. Das heißt, du bist berufen, auserwählt, damit du ein Sohn Gottes bist. Und als Sohn Gottes hast du die Eigenschaften Gottes zu leben. Du sollst so sein, wie sein Sohn Jesus Christus ist. Dass wir seinem Bild, Ebenbild gleichgestaltet werden, lesen wir ebenfalls in Römer 8, die weiteren Verse, Vers 29 und 30. Also wir sehen das Theoretische, also die Theologie, die Lehre, von der Paulus in Epheser spricht, also in den ersten drei Kapiteln, die bringt er jetzt in die Praxis hinein. Und er sagt, ihr sollt so sein wie Gott ist. Und wenn du glaubst, dass Gott all die Dinge in deinem Leben dazu gebraucht, um dich näher in das Bild Jesu Christi, also dich mehr in die Sohnschaft hineinzuformen, dann wirst du besser lernen, langmütig zu sein. Die zweite Grundeigenschaft, denken. Und zwar nicht denken in dem Sinne, dass man jetzt immer intelligenter versucht zu werden oder dass man glaubt, man müsse jetzt komplexe Zusammenhänge bedenken können, sondern eher dieses Denken, von dem Paulus in Epheser 2, Vers 11 spricht. Die Erklärung für all diese Dinge sind in der Lehre, die bringen uns zur Praxis. Und er sagt, Paulus sagt in Epheser 2, Vers 11, das ist der erste Befehl im Epheserbrief. Darum denkt daran, ich fasse mal das Ganze, was danach kommt, zusammen, was ihr einst wart. Und er zeigt ihnen auf, was Gott jetzt mit ihnen macht und wo er sie jetzt hineingestellt hat und was für Segnungen sie alle haben. Und er ermahnt sie und sagt, darum denkt daran. Paulus gibt in den ersten drei Kapiteln so viele Reichtümer und Segnungen, die Gott uns schenkt. Und dann sagt er, denkt daran. Und genau dieses daran denken ist eine zweite Sache, die uns hilft, solche Eigenschaften zu kultivieren, in ihnen zu wachsen und sie zu leben. Denkt zum Beispiel daran, du bist dazu berufen, Gott zu ehren. Nun, wenn das Leben leicht ist, dann langmütig zu sein und die Dinge auszuhalten. Also mal in einem Bild gesprochen, es fällt mir nicht schwer, eine schöne Massage auszuhalten. Klar, oder? Und die Anwesenheit eines angenehmen Menschen, der bei mir zu Gast ist, die auszuhalten, fällt mir auch nicht schwer. Ich freue mich, dass dieser Mensch zu Gast kommt. Das ist ein angenehmer und ich mag ihn. Das ist nicht schwer. Damit kann ich noch nicht zeigen, dass ich Gott ähnlich bin. Wenn es schwierig wird in deinem Leben, weil der andere, und das sind meistens ja unsere eigenen Familienmitglieder, die schwierige Charaktereigenschaften haben, dann denke daran, du bist dazu berufen, Gott zu ehren. Gerade jetzt in dieser Situation. Hier hast du die Gelegenheit. Gut. Jetzt lebe es. Jetzt zeig, ob du langmütig bist oder nicht. Jetzt zeig, wie viel Christusähnlichkeit in deinem Leben schon da ist. Jetzt kannst du es zeigen. Denn Stanley hat das dazu gebracht, sich zu bekehren, weil der Livingston gezeigt hat, wie viel Christusähnlichkeit in seinem Verhalten drin ist. Da brauchte er nicht noch Worte des Evangeliums bringen. Die hat der fromme Stanley, und England war damals christlich geprägt wie ganz Europa, hat er wahrscheinlich schon gewusst, oder zumindest ungefähr. Das Leben, dass das echt ist, dass es das wirklich gibt, das hat diesen ungläubigen, wenn auch christlich gefärbten frommen Stanley dazu gebracht, gläubig zu werden, echt gläubig zu werden und auch ins Missionsteam hineinzugehen. Also denke, du bist dazu berufen, Gott zu ehren. Wieder verweise ich auf Epheser Kapitel 1, Verse 4, 6, 12, 14 oder Kapitel 2, Vers 10. All das sind Stellen, die uns zeigen, dass von der Lehre her wir dazu berufen sind, Gott zu ehren. Es gibt noch mehr. Und die andere Sache ist, denk an Gottes Langmut mit dir. Epheser 1, 7 könnte man als Vergleich nehmen oder Epheser 2, 11 und die folgenden Verse, wo Paulus direkt davor sagt, denkt daran. Denkt daran, wie Gott so langmütig mit dir umgegangen ist und wie oft Gott Dinge hat, als ob nicht gesehen. Und für wie viele Dinge haben wir keine Strafe bekommen, für die wir durchaus hätten Strafe kriegen können. Er hat es nicht getan. Die gleiche Langmut, die Gott bewies, als Noah die Arche baute und das Gericht beschlossen war und trotzdem erst in 100 Jahren stattfand, die gleiche Langmut, wo wir jetzt sagen, Herr, du könntest doch schon kommen. Petrus hat damals schon vor fast 2000 Jahren geschrieben und sagt, da gibt es Spötter, die sagen, ach, nachdem unsere Väter gestorben ist, alles beim Alten geblieben und der Herr kommt gar nicht. Damals hat Petrus schon darauf verwiesen und sagt, es ist Gottes Langmut, die zuwartet, damit keiner verloren geht. Und sie hat schon ein paar tausend Jahre Geduld, diese Langmut Gottes. Denk also an Gottes Langmut. Das werden Dinge sein, die uns helfen. Wenn du in einer Situation bist und es kocht in dir und du fragst, warum, es ist echt schwierig jetzt schon wieder, denk daran, du wirst dazu berufen, Gott Ehre zu bringen, und denk daran, wie Gott mit dir langmütig gewesen ist. Nun, lass uns noch die zweite Sache, das Miteinander ertragen, anschauen. Da ich jetzt Langmut ziemlich ausführlich erklärt habe, habt ihr sicherlich alle schon in eurem Gedanken, versteht ihr, einander ertragen ist ähnlich mit Langmut. Also es gehört, so wie Demut und Sanftmut, gibt es auch hier eine gewisse große Ähnlichkeit zwischen Langmut und dem einander ertragen. Ein bisschen anders ist das einander ertragen dann doch das Wort, das hier für ertragen genommen wird, kann man mit aushalten, mit erdulden oder sogar in gewisser Weise mit sich gefallen lassen, etwas zulassen, beschreiben. Ertragen geschieht aber nicht in dem Sinne, dass man sich einfach gewähren lässt, dass man so passiv da ist und einfach alles laufen lässt, wie es läuft. Das hat mit Ertragen nicht zu tun. Ertragen erfordert schon eine Reaktion. Aber nicht eine Reaktion, dass ich den anderen direkt gegentrete und ihm sofort zeigen möchte, dass er anders leben soll und ihn korrigiere, sondern es ist mehr eine Reaktion auf diese Sache, die mich dazu bringt, standhaft zu bleiben, auf meinem Posten zu bleiben, nicht zurückzuweichen oder einfach es laufen lassen, sondern sagen, ich werde mein Ding durchziehen. Ja, oder ich werde diesen Standpunkt bewahren. Ich werde hier bleiben und selbst wenn es schwierig wird, werde ich meine Stellung halten. Ohne jetzt direkt gegen den anderen Widerstand zu leisten. Ja, es gibt verschiedene andere Anwendungen, zum Beispiel, das kann uns helfen, wenn wir einmal in der Bibel schauen, wie das Wort genutzt wird. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber ganz am Ende seines Briefes, 22. Vers, ich ermahne euch, Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Und in diesem Annehmen ist dieses Wort Anechomai drin. Also ertragt das Wort, das ich euch schreibe. Und natürlich hat der Schreiber nicht gemeint mit ertragen, duckt euch und lasst es hier rein, da raus und dann ist gut. Sondern es sollte schon eine Reaktion nach sich ziehen. Dieses Ertragen heißt so auch tun. Jesus hat dann gesagt, als er vom Berg kam und unten die Jünger den einen Geist nicht austreiben, den Dämon nicht austreiben können, sagt er, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Wir wissen, dass Jesu Leben ein sehr aktives Leben war, während er sein Volk ertrug. Es war nicht so, dass er passiv da saß und einfach Schläge hat über sich ergehen lassen. Als sie kamen, hat er das auch getan. Das also heißt ertragen. Nun, wie wird einander ertragen gelebt? Das ist die nächste Frage, die wir jetzt wieder genauso stellen wollen. Nun, als erstes will ich hier auf eine große Kleinigkeit hinweisen. Wenn hier die Rede vom Ertragen ist, dann meint Paulus hier nicht das Ertragen von Spott oder Verachtung oder Verfolgung. Er sagt hier, dass wir uns in der Gemeinde einander ertragen sollen. Das heißt, ich ertrage den anderen, zu dem Gott gesagt hat, er soll mich lieben. Aber er tut es nicht immer. Er hat manchmal schwierige Charaktereigenschaften. Nun sagt er, dujenige, ertrage ihn, der all das noch nicht ist, was er sein soll. Ertragt einander. Hier geht es um Beziehungen zueinander, wie die Beziehungen gestaltet werden sollen. Diese Verse geben also tatsächlich euch den Hinweis, wie ihr mit mir klarkommen könnt, und dabei Gott ehrt und eurer Berufung würdig lebt. Und dieses einander ertragen, dieser Vers gibt mir den Hinweis, wie ich mit euch klarkommen kann. Und dabei Gott ehren und meiner Berufung würdig leben kann. Und Paulus fügt hier hinzu, und das ist uns auch einleuchtend, dass es in Liebe geschehen soll. Wie wird einander ertragen gelebt? In Liebe. Selbstverständlich in Liebe. Und theoretisch für unseren Kopf selbstverständlich. Auch Paulus, nee, Petrus sagt, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und das ist in dieser Art von einander ertragen, wo viele Sünden zugedeckt werden. Wenn die Liebe dich treibt, dann wirst du vieles richtig machen. Nun, das Wesen der Liebe gibt die Richtung vor, wie Ertragen des anderen unter Christen aussehen muss. Und wie die Liebe ist, schreibt 1. Korinther 13, das ist bekannt. Die Liebe ist langmütig. Wundert uns jetzt auch nicht mehr, oder? Dass sie Langmut hat. Die Liebe ist gütig. Sie beneidet nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Sie erträgt alles. Hier ist aber ein anderes Wort für ertragen im Griechischen. Sie erduldet alles. Auch das ist wieder noch ein anderes Wort. Und das ist das Wesen der Liebe. Die Liebe ist etwas, was tatsächlich langmütig ist, was erduldet, was ausharrt und aushält. Ich hatte schon gesagt, dass dieses Problem sich in der zwischenmenschlichen Beziehung festmacht. Also die Adresse des Problems ist der andere Mensch, sein schwieriger Charakter. Nun, so wie wir alle Menschen kennen mit schwierigem Charakter und wir selbst auch schwierige Charakterzüge haben, wenn ihr das wissen wollt, fragt eure Familienangehörigen. Nun, was könnte es sein? Von welcher Art von Ertragen reden wir hier überhaupt? Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Das ist natürlich nicht vollumfänglich. Nehmen wir zum Beispiel an, Zeiteinteilung. Menschen haben unterschiedliche Prioritätensetzung. Und ich möchte hier diese Prioritätensetzung einmal oben drüber setzen. Priorität heißt, was oder wem gebe ich den Vorzug? Was halte ich für wichtiger? So, wenn ich in Zeiten Prioritäten setze, dann sagt der andere, der eine gibt der Gemeinde sehr viel Zeit, der andere gibt der Familie sehr viel Zeit, der andere gibt seinen Hobbys sehr viel Zeit. Und so setzen wir unsere Prioritäten, wofür wir Zeit verwenden, sehr unterschiedlich ein. Und oft ist es so, dass ich der Leidtragende dessen bin, dass der andere seine Prioritäten zu meinen Ungunsten einsetzt. Ja, er nimmt sich so viel Zeit für seine Hobbys oder für viele andere schönere Dinge und ich bleibe also viel mehr auf der Arbeit sitzen, die zu tun ist. Dann wird es schwierig. Dann heißt es einander ertragen in Liebe. Oder es könne Geldverwendung sein. Ja, wenn es andere Menschen gibt, mit denen ich mir mein Geld teile, und das kann auch in der Gemeinde sein, wofür man als Gemeinde das Geld ausgibt, da kann das Schwierigkeiten bringen. Und dann heißt das, den anderen ertragen, dass er immer wieder für gewisse Dinge Geld ausgibt, die ich als völlig unnütz ansehe. Oder umgekehrt, er erlaubt mir nicht, Dinge zu kaufen, von denen ich meine, dass wir die doch eigentlich durchaus bräuchten. Und das gibt Spannungen unter Menschen, weil wir unterschiedliche Prioritäten setzen. Das Gleiche können wir jetzt auf die Erziehung anwenden. Der eine von den Eltern sagt schon, das können wir nicht einfach durchgehen lassen. Und der andere, der ist dann auch etwas zögerlicher und sagt, vielleicht noch ein bisschen abwarten. Und dann müssen wir miteinander irgendwie klarkommen. Oder die leidliche Ordnung oder vielmehr die Unordnung, die eher ein Problem macht, meistens. Eine übertriebene Ordnung kann auch ein Problem machen. Unterschiedliches Verständnis von Ordnung. Das sind so Dinge, diese Prioritätenverschiebungen in unserem Leben, was für wie wichtig geachtet wird, ist häufig etwas, was dazu führt, dass ich den anderen ertragen muss. Denn vielfach sind diese Dinge nicht Sünde oder sehr gut. Es sind einfach unterschiedliche Charaktereigenschaften. Manchmal sind es auch schwierige Charaktereigenschaften, die nicht Christus verherrlichen. Kulturelle Unterschiede können eine Rolle spielen. Manchmal ist es kulturell geprägt, was wichtig ist und was nicht. Wenn der eine sagt, na ja, für jedes der Kinder, das zur Schule geht, oder zumindest eine weiterführende Schule, sollte man schon einen Laptop haben, sagt sich ein anderer, vielleicht ist es völliger Unnütz und Unsinn. Das ist manchmal kulturell unterschiedlich geprägt. Oder viele andere Dinge sind kulturell unterschiedlich geprägt, wie zum Beispiel Zeitverwendung. Während der eine sagt, man muss alles stehen und liegen lassen und zum Gottesdienst laufen, ist es in einer anderen Kultur so, dass man auch schnell mal einen anderen Grund hat, also sozusagen eine Entschuldigung, weshalb man jetzt gerade nicht zum Gottesdienst laufen kann. Ich will aber hinzufügen, es sind nicht immer kulturelle Unterschiede, die diese Dinge machen können. Es sind auch manchmal sündige Sachen, die diese Probleme machen können. Ja? Also es ist nicht so, dass es immer nur eine Ausrede sein soll. Ich rede jetzt nur, dass verschiedene solche Prioritätensetzung, eine unterschiedliche Prioritätensetzung kann auch die Folge einer Sünde im Herzen sein. Ja, wenn jemand eine Spielsucht hat und sehr gerne viel am Computer sitzt, so hat er wahrscheinlich dort sehr viel mehr Zeit drin, wegen einer Sünde. Und das gibt es aber viele andere Dinge, das können auch Romane lesen sein. Romane, die uns nichts weiterhelfen. Das kann genau das Gleiche sein. Das eine sind Prioritäten, das andere, da kann auch Sünde dahinter stecken. Ertragen hat mit Vergeben zu tun. Kolosser 3,13, ertragt einander und vergebt einander. Oder Epheser 4,32, wird auch auf das Vergeben hingewiesen. Ertragen hat mit Standhaftigkeit zu tun. Das hatte ich schon erwähnt. Nun, wenn wir einmal praktisch schauen, wie sich das alles ändern würde, das ist auch eine gute Aufgabe für die Hauskreise. Wie würde es aussehen, wenn wir tatsächlich wenn wir einander ertragen würden, wenn wir es lernen, einander in Liebe zu ertragen, wie würde sich zum Beispiel unser Reden verändern? Würde es dann nicht sehr viel weniger Schimpfen geben? Sehr viel weniger bissige Bemerkungen? Oder wie würde sich unsere Emotionen verändern? Der Zorn sehr häufig, der dann auch, der Ärger, der in solchen Situationen entsteht. Wie würde sich das alles verändern? Wie würde sich vielleicht auch unser Arbeitsverhalten sogar ändern? Nun, es ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wo ist die Grenze des Ertragens? Wie lange soll man ertragen? Wann ist genug? Denn wir wissen, dass selbst Gott irgendwann eine Grenze setzt. Ertragen bedeutet nicht, etwas für immer und ewig einfach durchzudulden. Ja, wenn Gott langmütig ist und er getragen hat, dann hat er auch immer wieder eine Grenze gehabt. Sind wir Menschen berechtigt, eine Grenze zu setzen? Und spätestens dort, wo Eltern Kinder erziehen, ja. Und dort, wo eine Gemeinde Ältestenschaft auf die Gemeinde Acht haben muss, ja. Aber auch sonst sollen wir aufeinander Acht haben und es gibt Grenzen. Und wo ist die? Ich würde sagen, wenn ich nicht mehr kann, dann ist die Grenze erreicht, oder? Und der große Fehler dann ist, du hast dich zum Maßstab gemacht. Und das ist falsch. Nicht, wenn du nicht mehr kannst, ist die Grenze erreicht. Du kannst nicht dich zum Maßstab machen. Dort, wo du dich zum Maßstab machst und nicht die Bibel, handelst du falsch. Egal, ob das jetzt der Zeitpunkt tatsächlich war oder nicht. Ich möchte euch einen praktischen Leitfaden aus der Bibel geben und auszugsweise ein paar Worte aus 1. Thessalonicher 4, 12 bis 22 geben. Wir ermahnen euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Hier hat Paulus mehrere verschiedene Sachen aufgezählt, wo er sagt, den Schwachen behandelst du anders als den Unordentlichen oder den Kleinmütigen. Das heißt, guck erst einmal, was ist dein Problem? Das ist das erste Prinzip. Was ist sein Problem? Es gibt dort noch mehr. Aufgrund der Zeit werde ich das jetzt nicht alles aufzählen. Hilfreiche Fragen. Wie viel Zeit ist denn? Spielt hier vielleicht der Wille zu gehorchen bei dem anderen eine Rolle? Denn wenn es bei dem anderen ungehorsam ist, dann ist das Sünde. Und dann können wir das nicht einfach immer nur, ich meine, wir sollen es ertragen, aber wir können es nicht unendlich zuschauen. Irgendwann müssen wir mit dem anderen dann auch reden. Ist die Bereitschaft, sich durch das Wort Gottes ändern zu lassen, möglicherweise ein Problem für den anderen? Auch da kommen wir langsam dorthin, dass wir sagen, vielleicht müssen wir irgendwann ermahnen. Wenn wir merken, er ist nicht bereit, sich charakterlich durch Gottes Wort ändern zu lassen. Er will lieber bleiben, wie er ist. Oder hast du jetzt vielleicht genug davon, dauernd etwas ertragen zu müssen? Das sind Fragen, die wir uns stellen können. Und noch eine praktische Frage möchte ich mitgeben auf den Weg, die uns dabei helfen können. Ich möchte dieses Thema sehr kurz fassen, einfach deswegen, weil das nicht Thema ist und wir zum Ende gekommen sind. Ist dein Ziel der Ermahnung, wenn du dich dazu entschlossen hast, jemanden zu ermahnen, ist dein Ziel der Ermahnung, den anderen zur Christusähnlichkeit zu führen? Oder ist es eher darauf gerichtet, damit du endlich Erleichterung hast und nicht mehr so viel ertragen musst? Das ist eine gute Frage, die wir uns stellen können, bevor wir jemand anders sagen, wie er sich zu verhalten hat. Wir sollen einander helfen, zu Christusähnlichkeit zu kommen. Es ist nicht eine Frage, ob wir einander irgendwann ermahnen sollen oder nicht. Die Frage ist mit Ja beantwortet. Die Frage, wie? Nun, ich hatte schon vorhin gesagt, die gleichen Prinzipien, wenn wir uns fragen, wie kann ich jetzt in diesem Ertragen in Liebe leben? Wie kann ich zu so etwas hinkommen? Das sind genau die gleichen Prinzipien. Glaube und denk darüber nach, was Gott für dich getan hat, dass du ihn verherrlichen sollst. Und glaube, dass Gott dich in sein Ebenbild formt und dass alle Dinge, die dir geschehen, dir zum Guten dienen. Ich möchte zusammenfassen. Wir sind dazu aufgerufen, ein Leben zu leben, das unserer Berufung würdig ist. Und damit unser Wandel würdig ist, muss er in Langmut geschehen. Langmut heißt, die schwierigen Charakterzüge des anderen geduldig, ruhig und nachsichtig zu ertragen. Das ist ein Verhalten, das deiner Berufung in Christus würdig ist. Und damit unser Wandel würdig ist, müssen wir auch einander in Liebe ertragen. Das heißt, die schwierigen Charakterzüge des anderen zulassen und in Liebe aushalten, ohne gegen den anderen vorzugehen. Und dennoch erfordert das Ertragen, dass wir mit Standhaftigkeit ein würdevolles Verhalten zeigen und auch darauf durchaus reagieren. Und irgendwann auch mit einer Ermahnung, dass wir auch den anderen erziehen, ihn ermahnen, ihm helfen, Christus ähnlicher zu werden. Das Wesen der Liebe gibt die Richtung vor, wie Ertragen des anderen unter Christen aussehen muss. Ein würdiger Wandel gelingt uns nur mit Langmut, indem wir einander in Liebe ertragen. Amen. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, in Jesu Namen dürfen wir zu dir beten und ich will dir ganz herzlich Danke sagen, dass wir in deinem Wort so viel Praktisches, Hilfreiches erfahren. Ich möchte dir auch ganz herzlich ein Dankeschön dafür sagen, dass du uns auserwählt und berufen hast, in deine Nachfolger, dir gleichgestaltet zu werden, Kinder von dir zu sein, mit dir zusammen ein Erbe zu erlangen, ein großartiges, ein reiches, ja, Inhalt der Berufung, den wir haben. Gib uns als Gemeinde die Gnade, dass wir lernen, deiner würdig zu leben, dieser Berufung dieser großartigen Berufung würdig zu leben. Hilf uns, demütig zu sein, wahrhaft demütig, sanftmütig zu leben. Hilf uns, einander, allen Menschen dieser Welt langmütig zu begegnen. Und ganz besonders, dass wir uns gegenseitig in Liebe ertragen und damit dich ehren, damit und dadurch mehr in das Bild deines Sohnes geformt werden und damit unserer Berufung würdig leben können. Wir sind auf dich angewiesen und erbitten von dir, dass du uns formst, dass du es in uns bewirkst.